Guten Abend, ihr hört Radio Lora. Die Sendung heisst Leseohr, wie jeden vierten Freitag im Monat. Bücherbesprechungsrunde. Wir besprechen diesmal Daniel Kehlmann, sein neuer Roman Raum, der eigentlich kein Roman ist, aber zu dem kommen wir gerade noch ein Stück Musik. Raum ist der Titel vom neuen Roman von Daniel Kehlmann. Rumicher ist auch der 33-jährige Autor, der vor 3 Jahren den Bestseller Die Vermessung der Welt verfasst hat. Und wie es so ist bei Bestseller-Autoren, wartet er gespannt aufs nächste Buch. Jetzt ist die Frage, kann der Autor unsere Erwartungen erfüllen? Sein neues Buch, Raum, fängt mit einem technischen Fehler an bei einer Telefongesellschaft. Der Ebling, ein EDV-Techniker, entscheidet sich, auf Druck von seinen Freunden endlich mal ein Mobiltelefon anzuschaffen. Er hat bis anhin nie für nötig empfunden, so ein Apparat zu besitzen, hat aber nachgegeben und sich so ein Ding gekauft. In der ersten Zeit ist das Telefon ruhig, bis seine Frau, die ihm auftritt, noch ein paar Gurken zu kaufen. Aber dann, eines Tages, hat er einen Anruf, der gar nicht für ihn bestimmt ist, sondern für einen gewissen Ralf. Er reißt den Anrufer ab und denkt sich, dass er einfach falsch verbunden ist. Bis das Telefon nicht mehr weiterschaltet und der Ralf verlangt wird. Am Anfang versucht er noch zu erklären, dass er nicht der besagte Ralf sei. Bis ihm langsam zu blöd wird und sich als Ralf ausgibt. Auch sein Bemühen, bei der Telefongesellschaft zu erklären, dass seine Nummer 2-mal beleidigt ist, scheint das Problem nicht zu lösen. Weil die von der Telefongesellschaft nur meinen, dass so etwas gar nicht passieren kann. So verabredet er sich mit den weiblichen Bekanntschaften von dem gewissen Ralf, wo Mut erscheint aber leider nie. Lässt seine Geschäftsverträge platzen und tut sich auch eine ganz gute Portion Arroganz zu. Kurz gesagt, er fängt sich langsam an, in seiner neuen Identität einzurichten. Er kommt dann schon auch darauf, dass sich beim Ralf sehr wahrscheinlich um den bekannten Ralf Tanner handelt, der Schauspieler ist. Nach einer Woche ist der Spuk vorbei und das Telefon bleibt ruhig. Der Elbling ist wieder EDV-Techniker, wie vorher, klotzt auf sein Telefon und hofft, dass er anruft. Das ist die erste Geschichte von 9 Geschichten aus dem Buch Raum. Figuren, die in einer von der Geschichte eine Nebenrolle spielen, werden in einer anderen Geschichte Hauptrolle. Ein Thema, das Daniel Kehlmann verfolgt, ist die Auseinandersetzung, was ist real, was ist Fiktion. Und da kommt die spannende Konstruktion vom Roman ins Spiel. Der Autor fängt an zu interagieren mit seinen Romanfiguren. Beispielsweise in der Geschichte Rosalie geht sterben. Eine 70-jährige Dame mit Bauchspeicheldrüsenkrebs entscheidet sich, ihr Leben zu beenden. Und zwar möchte sie die Sterbehilfe in der Schweiz in Anspruch nehmen. Mehr, man sieht sie in den letzten Tagen von dieser Dame und ihre Empfindungen. Doch die Geschichte nimmt eine recht groteske Wendung. Und zwar fragt sich Rosalie, wieso sie eigentlich sterben muss. Da sie ja nur eine Romanfigur ist und der Autor könnte sich auch ganz anders überlegen. Es entsteht ein Dialog zwischen der Romanfigur und dem Autor bei der Taxifahrt zum Flughafen. Im Taxi zum Flughafen, während die Häuser vorbeiziehen und die aufgehende Sonne auf den Dächern spielt, versucht sie es wieder. Gibt es keine Chance? Fragt sie mich. Es liegt doch alles in deiner Hand. Lass mich leben. Das geht nicht, antworte ich irritiert. Rosalie, was hier mit dir geschieht, ist dein Zweck. Dafür habe ich dich erfunden. Theoretisch könnte ich vielleicht eingreifen, aber dann wäre alles sinnlos. Das heißt, ich kann es eben nicht. Blödsinn, sagt sie. Gerade, irgendwann wirst du auch an der Reihe sein und dann wirst du betteln wie ich. Das ist doch was anderes. Und du wirst nicht verstehen, warum für dich keine Ausnahme gemacht wird. Das kann man doch nicht vergleichen. Du bist meine Erfindung und ich bin, ja, ich bin real. So, vertrau mir, es wird nicht wehtun. Dafür wenigstens kann ich sorgen, das verspreche ich dir. Meine Geschichte? Entschuldigung, aber auf die pfeife ich. Wahrscheinlich wird sie nicht einmal gut. Ich schweige wütend und damit Rosalie nicht wieder anfängt, lasse ich sie schon ein paar Minuten später am Flughafen ankommen. Am Schluss von dieser Kurzgeschichte verwandelt sich die Rosalie in eine 20-jährige Frau und kommt mit dem neuen Leben davon. Der fiktive Autor hat sich also doch anders überlegt. Der Daniel Kehlmann begegnet der Erwartung an sein neues Buch mit Selbstreflexion und Ironie. Das Spiel zwischen Fiktion und Realität bleibt bei der Erscheinung vom Buch noch weiter, und zwar indem er die erste Rezension auf das Buch gerade auch selber noch verfasst hat. Ein sehr intelligent konstruiertes Buch, wo man als Leser immer wieder auf Zusammenhänge in diesen neuen Geschichten stößt. Die einen Geschichten sind lustig, die anderen berühren einen, ein breit gefächertes Angebot von Stilrichtungen, die das Buch auszeichnet. Teilweise würde man sich wünschen, dass der Autor noch etwas tiefer in die einzelnen Charaktere vordrungen wäre. Raum. Ich habe da in einer Dreierrunde, die von Schlesinger, der Alain Mora. Alain, erste Gefühlseindruck, Raum.
Raum. Ja, Raum, der Titel heisst Raum, ein Roman in neun Geschichten. Und das, da habe ich wie so irgendwie im Lauf vom Buch erwartet, dass irgendwie so die Story kommt und dann alles zusammenkittet. Also, da habe ich vielleicht ein falsche Vorstellungen am Anfang. Es ist also nicht ein Roman in neun Geschichten, sondern es sind so mehr Figuren, zum Teil so ein bisschen Nebendarsteller, wo so ganz beide way in anderen Geschichten wieder auftauchen, zum Teil ein bisschen von einer anderen Position geschildert werden und das alles so ein bisschen frei gestaltet, ohne den Zwang zu haben, dass alles muss am Schluss einen Sinn machen. Das habe ich so ein bisschen vermisst, aber ich habe ein gutes Buch gefunden, sehr kurzweilig zum Lesen, gute Kurzgeschichten, zum Teil bitter ernst, zum Teil sehr ironisch, aber alles in allem gute Literatur.
Ja, ich kann mich eigentlich am Alain gerade ein bisschen anschliessen. Ich habe auch die Geschichten einzeln und an und für sich recht gut gefunden, aber der Roman, die Schlüsselgeschichte, vielleicht erst die zehnte Geschichte, die Sachen zusammengeführt hätte, die habe ich auch ein bisschen vermisst. Und habe mich dann zuerst im ersten Moment natürlich gefragt, ob ich das Buch nicht verstanden habe. Aber ich möchte nochmal am Alain recht geben, die Kurzgeschichten einzeln und für sich sind von unterschiedlicher Qualität. Die meisten sind hervorragend und extrem unterhaltsam, intelligent und faszinierend. Finde ich, der rote Faden, der sich durch alle Geschichten durchzieht, ist das Spiel zwischen Realität und Fiktion, wo in verschiedenen Formen zur Geltung kommt. Das hat mir Eindruck gemacht.
Ja, jetzt werden wir vielleicht gerade mal so ein bisschen den roten Faden in dem Buch finden, sehr wahrscheinlich, in dieser Sendung. Man muss sich jetzt vielleicht mal vorstellen, der Roman, der ist drei Jahre nach einem riesen Erfolgsroman erschienen, Die Vermessung der Welt, in weiss nicht wie viele Sprachen übersetzt. Ist eigentlich ein wahnsinniger Druck auf einen Autor, der jetzt muss quasi wieder einen Bestseller schreiben. Ist das eine Verarbeitungsgeschichte von einem Autor, Alain?
Ja, es gibt ja so eine Figur im Buch und das ist eigentlich die, wo uns am meisten begegnet. Der Leo Richter. Ein Burnout-Schriftsteller, wo glaube ich in drei, vier Geschichten vorkommt. Und sicher so ein bisschen das alter Ego ist vom Daniel Kehlmann. Und der muss sich dann ständig so blöde Fragen anhören, wie zum Beispiel, wo er die Ideen hat, oder die Leser ihm mitteilen, wo sie jetzt gerade das Buch gelesen haben und in welcher Stimmungslage und so. Und das gurkt ihn alles ziemlich an. Er tut dann einmal so eine Leserreise abbrechen und es schießt eigentlich alle an, die Empfänge und alle schleimen um ihn herum. Das ist vielleicht so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Verarbeitung vom Erfolg. Und das hat er eigentlich so mit einer wohltuenden Ironie gemacht. Also, dort dunkt es mich, dort kommt vielleicht so ein bisschen das, soll ich sagen, das Leiden vom Bestseller-Autor durch, wo irgendwie, wo den Raum auch nicht braucht, um weiterhin gute Bücher zu schreiben. Und das habe ich ja in einem Interview noch gelesen mit dem Daniel Kehlmann, das ist eigentlich eher hinderlich. Also, er hat dann lang nach dem Erfolg den Kopf nicht frei gehabt für ein neues Buch, hat eigentlich am alten Erfolgsrezept nicht wollen andocken, sondern hat dann etwas Neues machen und das hat er auch tatsächlich geschafft.
Gut, die zweite, genau, gut, Stichpunkt, die zweite Geschichte, ist an und für sich eine Beschreibung von einer Lesereihe vom fiktiven Autor Leo Richter mit seiner Freundin, der Elsbeth. Sie ist, arbeitet bei der Médecins Sans Frontières, ist quasi, sie dingert da durch Mittelamerika, erhält irgendwelche Lesungen, trefft auf Leute und es guckt ihn extrem an. Ist der Leo Richter das alte Ego vom Autor oder nicht?
Ja, du, ich habe mit dem Daniel Kehl mal noch nie eine Reise gemacht in einem Flugzeug. Ich kann das nicht beurteilen, wie der in Tat und Wahrheit ist. Ich bin ihm, ich gebe es zu, auch noch nie live begegnet. Wenn er tatsächlich so einen, also das ist sicher, nein, ich nehme an, er ist eine total überzeichnete Figur, der Leo, der Autor in dem Buch. Weil, also sonst wäre er ja, er macht sich, also, der Daniel Kehlmann macht seinen Autor zu einer total unmöglichen Person. Also einer, wo völlig Hypochonder, neurotisch, keine andere Sorgen hat als seine Flugangst. Und also gerade in der Geschichte, die du ansprichst, wo er mit dieser Frau zusammen reist, prallen ja Welten aufeinander. Sie überlegt sich, was mit ihrem Arztkollegen passiert, oder mit ihren zwei Arztkollegen passiert, die entführt worden sind irgendwo in Afrika und ums Leben kämpfen. Und er mützelt, dass er irgendwie falschen Platz im Flugzeug hat und er jetzt doch keine Lust mehr hat auf all die Leute, die ihn da anhimmeln. Das ist völlig eine absurde Geschichte. Und ich denke, also es ist bis zur, also es ist sehr zynisch überspitzt.
Eben, also ich hab teilweise das Gefühl gehabt, es ist gar nicht sein alte Ego so, wie er sich sieht, sondern eigentlich so, wie er nicht möchte sein. Also er bedient auch schön die Klischees von einem Autor, eben so ein bisschen hypochondrisch. Zum Beispiel auch das eine, wo immer wieder vorkommt, dass der Elsbeth bitte dann immer nicht als Figur in einem von seinen Romanen vorzukommen. Und das ist eigentlich auch so ein Autorenklischee. Quasi alle Autoren verwenden einfach all ihre Freunde und packen sie in irgendeiner Form in ihre Bücher rein. Also, ist das so? Also, das ist so ein Seitenhieb, also ein bisschen Kritik. Also, eigentlich machen wir das nicht, oder? Also, habe ich das so gelesen? Jetzt, zum nächsten Thema, genau. Also eigentlich geht es in diesem Buch immer so ein bisschen darum, um Realität, Fiktion, aber es geht auch immer darum, so der uralte Wunschtraum vom Mensch einmal vielleicht auch ein anderes Leben zu führen. Also, es könnte doch alles anders sein. Also so rauszustehen aus seinem eigenen Leben und irgendwo anders anfangen. Eva, welche Geschichte fällt dir jetzt da ein, wo du gerade das sehr schön zeigt?
Ja, ich denke, also klassisch ist die erste Geschichte, die du in der Einleitung erzählt hast, mit dem Mann, der plötzlich auf seinem Nattel Anrufe bekommt, die gar nicht für ihn sind, wo man wieder merkt, am Anfang irritiert ihn, stört ihn, verunsichert ihn, dass er für jemand anders gehalten wird und am Schluss kann er ihm zurück, möchte er das unbedingt gerne weiter sein und ist start stundenlang auf sein Telefon, wo kein Wank mehr macht, nachdem der Fehler behoben ist eigentlich.
Genau, und das ist ja das Telefon gewesen, die Nummer von Ralf Tanner, irgendeinem bekannten Schauspieler. Und der wird ja dann auch, der kommt dann auch eine Hauptfigur über in der dritten Geschichte oder in der vierten Geschichte im Buch Ralf Tanner. Was passiert mit ihm oder was macht der für, was tut sich ihm für ein neues Leben auf?
Ja, der Ralf Tanner, das ist doch der, der dann plötzlich nicht mehr in seine eigene Villa kommt, oder?
Ja.
Ja. Ich habe vorher etwas anderem studiert, und zwar an einer anderen Geschichte, apropos Fiktion, und zwar der Computer-Nerd, wo die Hause wohnt, so ein bisschen, wie soll ich sagen, leicht übergewichtig ist und ständig ein bisschen von sich hinschweisselt, der beschreibt ja eine Geschichte aus der Ich-Form, wird dann aber in einer zweiten Geschichte gerade darauf aber nochmal beschrieben. Und das ist ja so etwas ähnlich wie ein Stalker vom Leo Richter. Und das ist natürlich auch sehr fiktiv in dieser Welt, wo er sich bewegt. Er arbeitet in einer eine Telefongesellschaft. Dort hat irgendwie so einen Job, wo es um Nummern geht, oder? Um Handynummern. Und der verbringt aber sein Leben auf diesen Online-Plattformen. Was in den Blogs und so, tut alles viel kommentieren. So ein bisschen wie Second Life halt. Und das ist doch sehr, irgendwie entspricht dem Zeitgeist. Und Und er als Persönlichkeit ist relativ ein blasser Typ, hat aber durchaus Fähigkeiten, sich irgendwie in dieser Welt dann zurechtzufinden, die ja sehr fiktiv ist und sehr, sehr abstrakt und halt, man kann nicht sagen, nicht der Realität entspricht, aber es ist so ein bisschen wie eine zweite Realität innerhalb von der Realität.
Du sprichst einen Punkt an, wo ich mir auch aufgeschrieben habe, eben so die virtuelle Realität, in der Geschichte von dem Mullwitz, oder wie man heisst, eben dickliche Blocker, ist das auch eine Realität?
Ich denke schon, und ich finde, was raussticht an dieser Kurzgeschichte ist, dass sie tatsächlich in dieser Bloggersprache verfasst ist. Die liest sich auch schon ganz anders als die anderen Geschichten, die hebt sich sprachlich sehr ab. Und die ist, das ist eine Realität, ja. Der lebt tatsächlich sein Leben in der Fantasie, in der virtuellen Fantasie. Seine besten Kumpels sind die, die amix reagieren auf seine Einträge, auf seine Notizen, die er hinterlässt, die Kommentare, da gibt es wieder Gegenkommentare, da wickeln sich ganze Diskussionen ab, ohne dass die Leute sich kennen, mit irgendwelchen Nicknames. Und seine grösste Sorge, die von dem Blogger, in der wirklichen Welt, in der realen Welt, in einer unangenehmen oder leicht verschupften Zeitgenoss, ist, dass er aus Blöde seine Identität preisgegeben hat, dass man ihm jetzt quasi, dass er enthüllt, entlarvt ist. Und dass man jetzt eigentlich weiss, wer sich hinter dem Pseudonym versteckt. Und da bricht Panik aus. Solange er anonym, pseudonym ist, fühlt er sich wohl in dieser auf all diesen Foren mit diesen weiteren imaginären Leuten, die Einträge machen. Und was die Grenzen überschreitet, ist, man kann ihn jetzt fassen, man kann herausfinden, was für ein Mensch er ist, was für eine Telefonnummer, was für eine Adresse, dass er hat, wer er ist. Dort wird es extrem geschmucht. Und das finde ich sehr bezeichnend für die Art von virtuellem Leben.
Und das ist ja eigentlich ja lustig. Er will ja unbedingt als Figur werden im Leo Richter, einem vom Leo Richter seinen Roman. Also das wäre das Größte für ihn, wenn er so verewigt wird werden. Hank herum sind quasi die fiktive Freundin vom Leo Richter, die Elsbeth, die möchte ums Verrecken ja keine Figur werden in einem von seinen Romanen. Wo ist der Unterschied? Also wieso möchten sich manche Menschen irgendwo können verewigen oder irgendwo eine virtuelle Büste schaffen und der andere ist das zu viel? Also wo ist da der Unterschied?
Ja, weil der Unterschied ist, dass der FC in einer Beziehung ist zu ihm, oder? Und das möchte ich nicht in meinem Buch reflektiert haben. Weiß auch nicht, wahrscheinlich noch verständlich. Und der andere, da der Mollwitz, oder wie der heisst, der ja in verschiedenen Persönlichkeiten unterwegs ist, man muss sich mal vorstellen, man hat mehrere Nicknames, das ist mir auch selber auch nicht bewusst, wenn man auch mal so ein bisschen rumschauen ist, dass du weisst eigentlich nicht mit dem, was du zu tun hast, oder du kannst durchaus mit zweien debattieren und ist dann genau der gleiche, wo so ein bisschen andere Persönlichkeiten dann ausdrücken, oder zum Teil 3, 4, ich meine, es ist noch strange, oder, was dort alles abgeht. Hat sicher auch einen Suchtfaktor. Ja, und der möchte dann in einer Geschichte vom Leo Richter vorkommen und wird auch ziemlich aufsässig, oder, tut ihm sogar noch das Hotelzimmer demolieren, also ist noch verrückt, oder, was denn macht dafür. Wieso, dass er das macht? Raum, wahrscheinlich einfach Verwirklichung. Er liest ja noch gern, oder? Er hat ja so einen spanischen Autor, den er ständig zitiert, und er liest auch gern den Leo Richter und möchte sich dann wahrscheinlich dort ein bisschen verwirklicht sehen, so ein bisschen, soll ich sagen, so die 15 Minuten Raum im Leben, wo jedem zur Verfügung steht.
Ich glaube, es geht gar noch weiter. Er möchte unbedingt in einen Roman vorkommen, weil dort seine Lieblingsromanfigur, die Lara
Gaspar,
wo ja, in die ist er verliebt. Er ist verliebt in eine Romanfrau, in eine fiktive Frau, die es so nicht gibt, wo aber tatsächlich ganz viel Zeug hat von der Freundin vom Leo Richter. Und jetzt wird es kompliziert. Also, die echte Freundin vom Leo Richter, die nicht will in den Roman, die ist aber im Roman und heisst jetzt Lara Gaspar. Der Blogger-Typ, der nicht im Roman ist, ist aber verliebt in die Romanfigur und möchte darum in den Roman. Und ich glaube, es geht darum, dass er zum ersten und einzigen Mal in seinem Leben tatsächlich so etwas wie eine Beziehung kann, wenn es auch nur virtuell ist. Ich glaube, er ist schon so derart in dieser virtuellen Welt, dass es für ihn die Beziehung oder die einzige, die er will, das wäre. Die Frau und keine andere. Und genau auf die Art und Weise, weil im echten Leben, wenn er dieser Frau begegnen würde, würde wahrscheinlich in Stottern kommen und hätte noch mehr Schweißausbrüche und es würde überhaupt nicht passieren.
Eben, wie gesagt, wie schon am Anfang erwähnt, ein sehr kompliziertes Buch. Es kommen immer wieder Personen vor. Ich würde vorschlagen, wir hören ein Stück Musik und versuchen noch im zweiten Teil dann noch ein bisschen näher auf die einzelnen Figuren einzugehen. Ruhm von Daniel Kehlmann, ein Roman in 9 Geschichten, wie es heisst auf dem Klappentext, sind eigentlich 9 voneinander ein bisschen gelöste Geschichten, wo immer wieder Figuren von der einen Geschichte in die andere auftaucht und umgekehrt. Jetzt gerade zu den Geschichten, habt ihr auch eine Lieblingsgeschichte oder eine, die am meisten gepackt hat? So.
Ja, also mir hat die erste Geschichte mir sehr gut gefallen. Und dann die Geschichte mit dem Computer-Nerd, die hat mir auch sehr gut gefallen. Und die letzte ist also auch gut, also die ist ganz kurz, ich glaube über 10 Seiten, wo er, der Leo Richter, dann wirklich die Action sucht und in ein Kriegsgebiet geht mit der Elisabeth von Médecins Sans Frontières und hat wirklich einen riesen Stuss rausgelassen die ganze Zeit und seine Partnerin dermaßen nervt, dass sie also 4 Nerven verliert. Also das finde ich, die letzte Geschichte bin ich fast noch das Typ viel für mich, also Das finde ich ausgezeichnet.
Eben, das überspitzt quasi, da kommt das Realitätsfiktionsding kommt zusammen. Quasi seine Hauptfigur von seinem letzten Roman, die Ärztin Lara Gaspert, trifft quasi dort auf die Elsbeth, seine jetzige Freundin, wo irgendwie gewisse Ähnlichkeiten miteinander haben. Also dort spitzt sich quasi all die fiktiven Ebenen, kreuzen sich dort und es gibt eigentlich ein bisschen totales Chaos und man kommt eigentlich überhaupt nicht raus. Am Schluss vom Buch hat man so das Gefühl, ja und jetzt? Also, ja, das ist so ein bisschen mir gegangen. Was ist deine Lieblingsgeschichte, Eva?
Ja, es hat verschiedene Geschichten, die ich gut gefunden habe. Mir hat schon auch noch die Geschichte gefallen von dem Schauspieler, von dem Ralf Danner, der plötzlich aus seinem eigenen Leben rausgemobbt wird. Der ist zuerst passiert das mit seinem Telefon, dass niemand mehr ihm anruft und Leute verrückt sind auf ihn, die aber nie mit ihm geredet haben oder er es einmal nicht mitbekommen hat. Frauen, die behaupten, er hätte sie versetzt, dabei hat er das gar nicht. Und der sucht dann Trost in so einem zweit-, drittklassigen Dorfdisco, wo so, wie sagt man denn, Imitatoren. Und dort tut er sich dann versuchen als Ralf Stanner Imitator. Er versucht sich selber zu imitieren, kommt aber nicht so wahnsinnig gut ab im Publikum. Die geben dann Tipps, wie er das besser machen könnte. Sehe ich nicht dran, aber er hätte die typische Gestik oder die typische Sprache noch nicht. Und trotzdem ergibt sich dann dort eine Art Liebesgeschichte mit einer Frau, die davon ausgeht, dass er irgendein Nobody ist, der versucht, der Schauspieler zu sein. Gleichzeitig kommt er nicht mehr, wie es da am Anfang mal gesagt hat, nicht mehr in seine Villa rein, seine Angestellten kennen ihn nicht mehr. Ein anderer hat seinen Platz eingenommen und das passiert ohne, dass er etwas dazu tun kann. Er macht plötzlich einen Film mit, den er nie hätte mitmachen wollen. Und er wird einfach aus seinem Leben heraus verdrängt. Ich finde, das ist so eine Urangst, die ich recht gut nachvollziehen kann. Nicht, dass ich das Gefühl habe, irgendjemand möchte mein Leben unbedingt imitieren. Aber dass man einfach ohne etwas dazu tun, völlig neben der Schuhe steht. Ich habe das recht gruselig gefunden.
Aber es ist ja nicht nur, Er entdeckt einen gewissen Reiz, quasi die Imitator vom Ralf Danner zu sein, auch mal wieder ein normales Leben zu haben, wo nicht mehr so starr sternend überall und man wird immer erkannt und so, sondern einfach wieder mal ein normaler Mensch zu sein mit einer normalen Freundin und man geht in die Dorfdisco. Das macht mir eigenen Eindruck, wieder mal ein normales Leben zu haben, oder?
Ja, ja, das ist lustig für ein paar Tage und dann möchte man ja aber gerne wieder mal zurück heim und das die Heim gibt's nicht mehr. Und die Freundin, die ist ja irgendwie schlussendlich, die findet einem ja cool, also die findet ihn ja cool, weil er den Schauspieler imitiert und findet irgendwo den Schauspieler ja cool, wo er ja selber wäre. Aber weil das niemand mehr weiss und niemand glaubt, wird er eigentlich auch nicht wegen sich selber geliebt.
Genau. Und es geht ja eigentlich Raum, es geht ja da immer, also was nach dem Raum kommt, ist irgendwo immer der Fall, oder? Also impliziert so teilweise oftmals, wenn wir gerade im Moment so ein bisschen in die Wirtschaft schauen, oder? Dann haben wir einen grösseren Fall, oder? Von den, all diesen ruhmreichen Investmentdenken. Also meine Lieblingsgeschichte ist eine ganz andere. Die ist von der Maria Rubinstein. Und zwar geht es in dieser Geschichte darum, es ist eine Reise irgendwo in fernen Osten, also man ist gerade in ein totalitäres Land. Und da ist irgendeine Reisegruppe, wo einem da all die Industrien, Schwerindustrien gezeigt werden. Und es gibt immer Braten mit Mayonnaise, ist alles ein bisschen hässlich, grusig, schmutzig. Und eigentlich möchte man möglichst schnell wieder heim. Jetzt ist es aber so, dass durch den Zufall sie irgendwie nicht mehr ein Hotelzimmer für sie haben. Sie muss in ein anderes Hotel übernachten, in der letzten Aufenthalt, als letzte Nacht. Und dann vergisst man sie. Man vergisst die Maria Rubinstein irgendwo in einem Land, ihr Handy hat keinen Strom mehr. Sie versucht noch knapp einmal anzuleuten, erreicht ihren Mann aber nicht und sie geht einfach vergessen in so einem Land. Sie versteht Sprache nicht, sie hat zwar einen Pass, wendet sich an die Polizei, die lachen sie aus, rauben sie aus. Und auf einmal ist sie einfach vor mir. Also es ist wirklich, das ist für mich so die Geschichte, die extrem beklemmend, also extrem beklemmend ausgelöst hat. Gefunden, es ist wie wenn man als kleines Kind im Supermarkt irgendwo verlassen wird und nicht mehr weiss, wo es heim geht. Niemand hilft einem und man fängt, also es ist wirklich ein beklemmendes Gefühl. Das hat mir extrem Eindruck gemacht, die Geschichte. Jetzt, er hat ja verschiedene so ein bisschen Motive, also so, wir sind teilweise hat er so ein bisschen Märchen-Motiv drin, finde ich. Also, hast du das auch gesehen? Also, teilweise habe ich mich irgendwie so Märchen erinnert gefühlt. So, wie zum Beispiel Froschkönig oder auch so die Verwandlungsgeschichten. Sie sind immer so ein bisschen, fast so ein bisschen Märchen-mässig auch.
Ja, aber mit eigentlich nie an einem Happy End. Also, praktisch nie. Bis auf die alte Frau, die in die Schweiz kommt, kann sterben und am Schluss als 20-jähriges junges Mädchen kann davon kumpeln, weil sie doch den Autor von ihrer Geschichte können erbarmen, dass der sie nicht lassen sterben. Aber viele Geschichten, also auch die du jetzt als Lebensgeschichte ausgewählt hast, mit der Frau, die vergessen geht in dem Land, wo sie die Sprache nicht kann, der Schauspieler, der nicht mehr zurück in sein Leben kann, das sind ja Horrorvorstellungen und die haben für mich jetzt nicht so etwas Märchenhaftes, sondern mehr so etwas Psychothriller-mäßiges.
Ole? Christi ist von Märchen.
schon wieder Märchen. Ja, ich kann es auch nicht mit Märchen in Verbindung bringen. Also, für das fehlt ein bisschen die Moral von der Geschichte und das hat er, glaube ich, wirklich nicht beabsichtigt.
Mhm. Aber es ist schon sehr, viele Sachen sind ja schon sehr klischiert. Also er überzeichnet alles ein bisschen, also alle Charaktere sind ein bisschen überzeichnet. Andersrum gefragt, spürst du irgendwo in dem Buch irgendwo Kritik raus an irgendetwas? Also, ist kritisch das Buch?
Ja, also was man dann daraus macht, ist jedem seine Sache. Also ich meine, er möchte ja niemanden abprangern. Er beschreibt einfach und das macht er ja gut. Also nochmal, die Geschichte mit dem Internetblogger, das beschreibt er einfach, was ist, oder? Und da kann jeder selber Kritik küssen, kann sagen, das ist eine schlechte Welt oder was auch immer. Er beschreibt einfach und tut sich überspitzt darstellen, was nicht ein Klischee ist, sondern echt. Und das finde ich, finde ich gut, aber ich weiß nicht, dass er mit dem erhobenen Finger daher zu laufen kommt. Er, ich habe das Gefühl, er macht gute Geschichten. Und du darfst so Episoden aus dem Alltag als Schriftsteller und aus dem Alltag als Internetblogger und dann Sterbehilfe und so, nimmt er raus und macht auch die Geschichte draus. Und ob das jetzt als Kritik auf, ich meine, das wahrscheinlich sieht das jeder ein bisschen anders, oder? Der eine findet es verrückt mit dem Internetblogger, ein anderer findet es jetzt, ja, das ist ja nicht so schlimm, das ist ja die Realität, oder? Da bewege ich mich auch drin und so. Und ein dritter findet was immer, oder? Also, aber ich glaube, seine Position ist noch schwer auszumachen, aber das hat er, glaube ich, auch nicht. Er hat es wirklich, glaube als Roman wählen, und nicht irgendwie als Gesellschaftskritik oder so.
Also ich finde, was er selber macht, der Autor, Daniel Kehlmann, ist ja das, was er seinem Alter, wenn man jetzt doch davon ausgeht, dass der Schriftsteller Leo Richter sein Alter Ego ist, unterschiebt. Er nimmt Geschichten aus dem Alltag. Er nimmt nach der Sterbehilfdebatte, muss eine Frau rein, die von Deutschland in die Schweiz reist, zum Sterben. Nachdem wirklich Blogger und Internetforen boomen wie nur etwas, muss das an. Handy ist ganz klar, ist ein Thema, muss an. Es sind der Autor, es wird immer noch ein zweiter Autor, der pseudo-esoterische Bücher schreibt. Das ist so was von eine deutliche Anspielung an Paolo Coelho, dass es einfach schlecht wird. Und man findet, ja, also der hättest du jetzt nicht müssen. Er nimmt wirklich Figuren, wo man so ein bisschen und tut sie verzerren. Und tut sie wirklich reizt aus, was er an dem Sujet kann nehmen und schlacht, weitet es richtig aus.
Ja, ich glaube, das ist ja was, das zeichnet ein Bestseller-Autor, einmal in Geschichten, die Leute auch beschäftigen. Und er liest wahrscheinlich viel Zeitung, viel Heftchen und tut sich dann inspirieren. Und das finde ich auch richtig so. Also, glaub, sein alte Buch, Vermessung der Welt, das ist jetzt ein bisschen ein historischer Roman, oder? Also, und jetzt in dem Buch versucht er sich als Ajour zu passen. Und ich meine, das mit dem Paulo Coelho, das ist so, das ist herrlich, oder? Die Geschichte mit dem Esoteriker und so, und brasilianischen Autor. Und ich habe jetzt noch das Buch von Paulo Coelho gelesen. Also, mein Vater liest das Zeug und ist hell begeistert. Aber vielleicht müssen wir mal den Alchemist da im Literaturclub ein bisschen verreissen. Ich weiss nicht, ich habe es nicht gelesen. Aber es dünkt mich auch es gibt sogar Fußballer, die Paulo Coelho lesen. Und ich weiss, nein, vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen ein Vorurteil, aber es hat mich bis jetzt auch noch nicht so brennt. Und er ist ein alter Zyniker wahrscheinlich, er greift das aus und macht sich lächerlich darüber und unterhaltsam.
Das habe ich eben auch gefunden, dass er eigentlich recht aktuelle Sachen macht. Jungen Autor, wo auch noch weiss, was ein Internetblogger ist, sich wirklich ein bisschen Puls von der Zeit, habe ich eben auch gefunden. Paulo Coelho, man weiss dann nicht, ob er sich, also die Geschichte geht mehr oder weniger so, kommt irgendwie, Moment, wie heisst der jetzt im Buch, der Auristos Blancos, irgendwie, eben so der spanische Autor, kommt von der Repetition, kommt er einen Brief über, quasi fragt zu seinem Buch, und ob er das wirklich alles ernst meine, irgendwie so in dem Stil. Und er schreibt ihr einen Brief zurück, irgendwie völlig ehrlich, und kommt eigentlich darauf, dass er irgendwie das ganze Leben lang eigentlich nur Scheissdreck geschrieben hat, so mehr oder weniger. Und es ist immer irgendwas, liegt da so eine Waffe umeinander und so, und er hebt sich eigentlich die Waffen auch auf sich, und man weiss dann zwar nicht, ob er abdruckt oder nicht, aber man vermutet es einmal. Also so ein bisschen selbstzweifelplagter Autor, wo nicht mehr weiter weiss. So, jetzt machen wir das Stück Musik und kommen dann noch in die Schlussrunde. Wir besprechen das Buch Raum von Daniel Kehlmann. In dem Buch geht es um verschiedenste Figuren, die verschiedenste Identitäten annehmen, es geht um Fiktion, es geht um Realität. Die eine Geschichte, also eine Geschichte von 9, geht genau auch um das Thema Identitäten. Und zwar, ein Mann hat 2 Frauen. Und das braucht ein recht Lügenkonstrukt, Eva.
Ja, der ist unverhofft in die Situation gekommen, wo ganz viele Männer seit eh und je und auch in Zukunft noch werden, und Frauen übrigens auch, dass man einerseits ein Zuhause hat, eine Familie, und andererseits noch eine leidenschaftliche andere Beziehung. Und irgendwo in der Geschichte heisst es ganz schön, dass er immer die, also der Mann jetzt, die mehr liebt, die gerade nicht oben ist. Und eigentlich schon fast ein bisschen stinkig ist auf die andere Person, die jetzt ihn davon abhaltet, mit seiner Familie zu sein, wenn er bei der Geliebten ist, ist er auf die Geliebte hässig, dass wegen ihr er nicht bei der Familie ist, und wenn er bei der Familie ist, ist er auf die Familie hässig, dass er nicht bei der Geliebten sein kann. Und das ist ja eigentlich nicht so etwas brandneues oder aktuelles, das ist einfach sehr spannend, dass das im Kontext von diesen neuen Geschichten gesetzt wird. Das ist ja eigentlich etwas, wo man kennt. Und trotzdem ist da auch das Spiel mit diesen zwei Identitäten und irgendwo auch mit dem Entgleisen. In dieser Geschichte kommt der Mann, der da das Doppelspiel treibt, irgendwann kommt die Situation, wo es eigentlich was man entgleist, wo man es nicht mehr kontrollieren kann. Und auch dort kommt er in einen totalen Panikzustand.
Eben, Lügenkonstrukt, ja. Also, Alain, ist das, muss das ausbrechen? So eine Geschichte. Also muss das zwangsläufig, wenn man sich zu weit weg von der Realität wegbewegt, muss das irgendwann mal zwangsläufig auseinanderbrechen, oder gibt's ein Leben in der Fiktion?
Ja, ich würde sagen, irgendwann bricht alles mal zusammen. Aber es gibt vermutlich Leute, die können 40 Jahre eine geheime Beziehung da ihrer Partnerin vorlügen oder das aufrechterhalten. Also, es kommt wahrscheinlich ist es noch am einfachsten, am Anfang auszusteigen, als wenn man sich so richtig in die Fiktion hineingelebt hat und dann vielleicht fast ein bisschen Teil wird auf einer Fiktion und eine Welt aufbaut, wo man sich einfach dann nicht möchte verlieren. Und wo man nicht möchte verlieren, das meine ich. Aber ich glaube, es gibt einen Unterschied, wenn man jetzt mal kurz mal husch lügt, oder? Das macht jeder ein bisschen. Oder ob man da sich eine Welt aufbaut und sich das ein Stück weit auch braucht. Irgendwie zum sein eigenes, wie soll ich sagen, narzisstische Feeling zu befriedigen, was auch immer, oder?
Ich glaube, wenn man das über längere Zeit macht, glaubt man irgendwann mal auch wirklich dran. Also man hat ja dann also wird ja dann zum Alltag, dass man quasi sich ein neues Gewand überstreift und jetzt ist man jemand anders und auf einmal wird es auch so ein bisschen Alltag einfach mal jemand anders sein und es ist ein bisschen Schizophrenie-Angelegenheit, glaube ich. Also man kann da sehr schizophrene Züge annehmen, wenn man so ein Leben anfängt zu machen, über längere Zeit. Also ich glaube, es ist sehr gefährlich.
Ja, ich meine, man entwickelt dann wahrscheinlich so ein bisschen Kontrolle an. Also man ist dann die ganze Zeit beschäftigt, dass das alles nicht zusammenbricht, oder? Dass sich die beiden Frauen nicht treffen, dass es da nicht irgendwie ein Problem gibt. Und das habe ich schon das Gefühl, das könnte dann irgendwie mal zu einem Problem werden. Ich weiß auch nicht.
Ja, jetzt sind wir bald am Schluss von unserer Sendung. Eigentlich können wir schon in die Schlussrunde, würde ich sagen. Eva, das Buch, was ist für dich bei dir geblieben und was würdest du weiterempfehlen oder was?
Also ich finde, das Buch eignet sich hervorragend, um es Geschichte für Geschichte zu lesen. Jede Geschichte hat einen Nachklang, hinterlässt auch einen Nachgeschmack. Insofern ist das super geeignet für Leute, die gerne noch eine Viertelstunde lesen, bevor sie ins Bett gehen und sich so eine konzentrierte Portion Fiktion, Absurdität im Gemisch möchten in einer sehr guten, süffigen, formulierten Sprache. Absolut empfehlenswert. Es ist nichts für die grossen Romanschmöcker, die gerne ein 500 Seiten Epos möchten lesen. Aber ich weiss, dass also schon die eine oder andere, die sehr Freude hat an diesem Buch.
Ja, ich habe sehr Freude gehabt an diesem Buch, vor allem ich habe Freude an der Dicke gehabt von diesem Buch und ich habe es halt gerne, wenn es ein bisschen kompakt ist. Wegen dieser Viertelstunde, also ich habe bedeutend länger gehabt als Viertelstunde für die Geschichte, weil sie sind zwar nur etwa 20 bis 30 Seiten, aber zum Teil ein bisschen mehr, aber doch musst gut lesen und es geht doch ein bisschen tiefer als oft Kurzgeschichten. Also auch Man tut sich dann immer überlegen, also in dem Buch, ja, gibt es denn Figuren, die auftauchen, die vielleicht später mal relevant werden. Ich habe mir das immer aufgeschrieben, oder welche Figur das auftaucht ist und so. Also man hat permanent das Gefühl, man muss sich jetzt alles ein bisschen merken, weil man könnte dann später mal darauf zurückgreifen auf die Figur und das wäre dann fürs Buch interessant. Also, aber man kann es eben auch gut lesen einzeln und von dem her sehr empfehlenswert.
Ja, man hat sich ja sehr lange gefragt, wie schließt man an den Bestseller-Roman an? Und ich finde, Daniel Kehlmann hat das sehr, sehr gelungen gelöst. Er hat ein sehr intelligentes Buch geschrieben, ich habe in ein Interview gelesen, wo man findet, irgendwie, man darf einfach den Leser nicht man darf nicht annehmen, dass der Leser dumm ist. Und das finde ich eine extreme Qualität vom Autor, ist, dass er den Leser durchaus fordert und muss bei der Sache sein, wenn man in eine Kurzgeschichte liest, wie du vorher erwähnt hast. Es gibt, teilweise Geschichten haben mich wirklich berührt, teilweise sind sie einfach spannend, teilweise hätte ich noch ein bisschen gerne mehr gehabt, also ein bisschen mehr Roman. Also Roman in neuen Geschichten, das Roman ist ein bisschen zu kurz gekommen, wahrscheinlich. Das ist schon so. Wir verabschieden uns vom Leseohr. Dabei der Sendung sind Alain Mohan, Peter Schlesing und mein Name ist Robert Czerny. Schönen Abend.